Die Zeit der Pandemie hat der sozialen Arbeit einen immensen Digitalisierungsschub versetzt. Viele Träger, viele Fachkräfte setzen sich seit dem Lockdown und der Einführung von verstärktem Homeoffice auch in ganz verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit noch mehr mit Fragen von Digitalisierung auseinander, als es vorher eh schon der Fall war. Dieser Schub birgt viele Chancen, aber auch Risiken und Nebenwirkungen. Die Nutzung digitaler Zugänge und Formate hat in verschiedenen Bereichen in dieser Pandemiezeit seit dem Frühjahr 2020 vieles an Unterstützung möglich gemacht und auch Schwierigkeiten abgemildert. In Beratungssettings, in der Jugendarbeit, auch innerhalb der verschiedenen Trägerorganisationen und Institutionen. Die Arbeitsorganisation ist darüber abgelaufen. Viel auch an digitaler Kommunikation trotz reduzierten direkten Kontakten. Und viele Fachkräfte und Träger haben gerade in dieser Situation die Potenziale digitaler Medien für die alltägliche Arbeitsorganisation entdeckt und vieles auch weiterentwickelt. Allerdings wissen wir relativ wenig darüber, was sich an unterschiedlichen Entwicklungen tatsächlich in der Praxis abspielt, was alles an spannenden Ansätzen entwickelt wird, aber auch welche unerwünschten Nebenwirkungen oder auch problematischen Praxen sich etablieren. Zunächst aus der Notsituation, dann weil es praktisch ist oder auch weil es zur Gewohnheit wird. Uns erreichen immer wieder Berichte aus der Praxis, die uns auch Hinweise darauf geben, wo wir mit der Forschung und auch der Beratung und Qualifizierung von Praxis noch genauer hinsehen müssten. Ich werde im Folgenden anhand einzelner Beispiele zum einen aus Praxis berichten und zum anderen aus unserer aktuellen Forschung einige Aspekte darstellen, die sich im Zusammenhang mit diesem Digitalisierungsschub in der sozialen Arbeit zeigen und auch auf Fragen und Herausforderungen im Umgang mit der aktuellen Situation, aber auch mit insgesamt Digitalisierungsentwicklungen in der sozialen Arbeit hinweisen. Zunächst zwei Beispiele, die mich erreicht haben von Fachkräften aus der Praxis. Das erste Beispiel. Eine Fachkraft schreibt: Ich melde mich wegen eines Falls in meiner Klasse. Es geht um ein Kind, das in einer Heimeinrichtung lebt und sich ein Smartphone kaufen durfte. Zu Beginn waren wir positiv überrascht, wie locker die Gruppe damit umging. Alle Rechte wurden gewahrt. Durch Corona standen wir auch über die Sommerferien über WhatsApp in Austausch mit der Schülerin. Seit einigen Wochen treten in der Gruppe vermehrt Konflikte auf, die darauf beruhen, dass ein Eingriff in die Privatsphäre stattfindet. Die Erzieherinnen lesen und hören alle Nachrichten, die nicht rechtzeitig gelöscht werden. Die Schülerin sagt zu ihren Erzieherinnen: Aber das ist doch privat. Das zweite Beispiel. Eine andere Fachkraft schreibt: Ich arbeite in leitender Funktion in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Das Team und die Einrichtungsleitung sehen das Thema Datenschutz häufig als etwas Neumodisches, das die tägliche Arbeit nur erschwert. Mit der aktuellen Lage, in welcher wir zusätzlich zur Notbetreuung viel Homeoffice machen müssen, wird mit den Daten der Familien leider noch argloser umgegangen als sonst. So werden Dokumentationen, die sensible Daten der Familien enthalten, unanonymisiert von Privatlaptop zu Privatlaptop verschickt. Telefonlisten im E-Mail-Verteiler herumgeschickt und die Familien von Privathandys aus angerufen. Schon öfter habe ich die KollegInnen darauf hingewiesen, welche Folgen dies für alle Beteiligten haben kann, was dazu führte, dass im Regelbetrieb, immerhin also im Präsenzbetrieb, mehr auf den Schutz der Daten der Familien geachtet wurde. Nun nimmt meine Leitung meine Bitte nach mehr Datenschutz auch in Corona-Zeiten leider gar nicht mehr wahr und die oben genannten Dinge treten ein. Natürlich befolge ich diese Anweisungen nicht bzw. anonymisiere die eingeforderte Dokumentation und nutze für Telefonate nur das Einrichtungstelefon. Es geht hier jedoch um die Daten aller mehrere hundert Familien und mir bereitet das Ganze Magenschmerzen. Ich habe meiner Vorgesetzten schon oft mitgeteilt, warum es nicht in Ordnung oder sogar verboten ist, so mit den Daten der AdressatInnen umzugehen. Sie nimmt dies jedoch nicht ernst. Und ich habe leider Angst, bei noch mehr Druck meinerseits meine Arbeit, die ich sehr gerne mache, zu verlieren. Das sind jetzt zwei Beispiele, in denen es um Fragen von Privatheit und um Fragen von Datenschutz geht. Im ersten Beispiel wird deutlich, dass der Zugriff auf private Informationen und Daten über die digitalen Dienste schnell passiert und Eingriffe in die Privatsphäre der Adressatinnen ermöglicht. Diese Eingriffe sind aber ethisch und auch teils rechtlich sehr fragwürdig. Die vereinfachten Kontaktmöglichkeiten führen hier zum Überschreiten von Grenzen, nicht nur in der Corona-Zeit. Manche Fachkräfte mögen denken, das wäre pädagogisch hilfreich, mehr über die private Situation der Adressatinnen zu wissen. Gleichzeitig werden dabei aber eben Privatheitsgrenzen überschritten. Und zwar mal ebenso, weil die Geräte und Dienste das einfach und ohne Hürden hergeben. Es gibt eine ganze Reihe von Trägern, die sich damit befassen, die zum Teil WhatsApp im Dienst verbieten und stattdessen datensichere Alternativen, die eben Ähnliches können oder das Gleiche verwenden. Viele Träger tun das aber nicht. Ein Problem entsteht noch dazu, wenn Fachkräfte ihre privaten Geräte benutzen und auf diesen Geräten WhatsApp läuft und die Kontaktdaten der Adressatin in den Kontaktverzeichnissen vorhanden sind. In dem Zusammenhang werden dann die Metadaten, die Kontaktdaten, die personenbezogenen Daten der Adressatinnen, auch wenn es nicht um die Inhalte der Beratung geht, zugänglich für bei WhatsApp, Facebook beispielsweise und damit auch zugänglich für das Bilden von Personenprofilen. Dieses nicht mehr darüber nachdenken, was wir eigentlich gleichzeitig tun, während wir diese Medien nutzen und was wir da noch so nebenbei sozusagen preisgeben, nennt Sigmund Baumann, der Soziologe, Adiaphorisierung, die zunehmende Befreiung unseres Handelns von moralischen Skrupeln, einfach weil die Technik es so einfach macht und nahelegt. Da besteht ein Dilemma zwischen dem einfachen Kontakt über Medien, die aus dem Alltag vertraut sind, einerseits, und dem Schutz der Daten von Kindern, Jugendlichen und Eltern, also den AdressatInnen, andererseits. Es ist auch eine Vermischung von privaten und beruflichen Bereichen über die Geräte. Das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht hat in einer FAQ-Sammlung im Internet, die Sie auch unten unter den Quellen des Podcasts finden, zur Corona-Situation veröffentlicht, in der es darauf hinweist, dass in Notsituationen auch ausnahmsweise private Geräte oder auch WhatsApp genutzt werden können. Es ist aber klar, wichtig sich klarzumachen, dass auch wenn es nicht um die Inhalte der Nachrichten geht, wichtige Metadaten entstehen, also wer hat mit wem Kontakt, welche Kontakte sind auf welchem Handy, es gibt dadurch eine eindeutige Zuordnung von Personen und Kontakten und das kann eben für die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen genutzt werden, die potenziell schwierige Folgen für die AdressatInnen haben. Und es gab auch immer wieder Vorfälle, die gezeigt haben, dass die Daten zum Beispiel bei WhatsApp nicht so sicher sind wie gedacht, die End-zu-End-Verschlüsselung nicht so sicher war wie versprochen und Facebook und auch Google Alphabet führen Daten aus unterschiedlichen Diensten zusammen. Für die Praxis heißt es, es wird Kompromisse geben müssen. Die dürfen aber weder zu langfristigen Lösungen werden, die nicht mehr hinterfragt werden. Es kann aber auch keine Lösung sein, auf Dauer potenziell problematische Metadaten über die Adressatinnen zu produzieren. Es ist wichtig, sich kontinuierlich mit den Grenzen und dem Schutz von Privatheit auseinanderzusetzen in der sozialen Arbeit und erst recht im Zuge der Nutzung digitaler Medien. Auch hierzu finden Sie unten eine Quelle zu Fragen von Ethik und Digitalisierung in der sozialen Arbeit. Ein weiteres Thema ist die Frage, ermöglichen denn die digitalen Medien überhaupt tatsächlich die versprochene Teilhabe? In einem gerade laufenden Forschungsprojekt mit jungen Geflüchteten stellen wir fest, dass die digitalen Angebote auch zu Exklusion werden können. Die Fokussierung auf digitale Angebote in der Schulsozialarbeit oder auch in der Schule zeigt sich als ein Mittel, das mit denen klappt, die eben über die Medien verfügen. Eine Schulsozialarbeiterin berichtet in unserem Forschungsprojekt, dass sie seit dem Lockdown keinerlei Kontakt mehr zu einer Flüchtlingsfamilie hat, weil diese nicht mal ein Smartphone besitzen. Im Zuge des Homeschooling und des Distant Learning haben viele Schulen geschafft, sich auf digitale Formate umzustellen. Aber auch hier sehen wir im Zuge unserer Forschung mit jungen Geflüchteten, dass vier Ungleichheitsdimensionen eine Rolle spielen dafür, ob Sie davon profitieren können, von diesen digitalen Lernangeboten oder eben nicht. Ein Problem ist der technische Zugang zu digitalen Medien. Egal ob in Familien von Geflüchteten oder auch in Obhutnahmeeinrichtungen, es ist nicht selbstverständlich, dass die jungen Leute beispielsweise einen Laptop oder einen stabilen Internetzugang verfügbar haben. Häufig haben sie ein Smartphone, das ist aber für die ganzen Lern- und Schulaufgaben völlig unzureichend, wenn es auch darum geht, Arbeitsblätter auszudrucken, zu bearbeiten, einzuscannen und wieder zurückzuschicken. Das zeigt sich in unseren ethnografischen Forschungen. Den Lehrkräften ist es oft nicht bewusst, wie die SchülerInnen da exkludiert sind. Ein weiteres Ungleichheitskriterium sind die begrenzten Mediennutzungserfahrungen und Kenntnisse vieler dieser jungen Leute. Ein Jugendlicher berichtet uns von verzweifelten und oft vergeblichen Versuchen, auf die digitale Plattform der Schule zuzugreifen, und er hat Angst, nicht mehr hinterherzukommen. Es gibt aber keine Lehrkraft, die zur Verfügung steht, um da zu unterstützen. Und das heißt, die Verantwortung für eine funktionierende Teilnahme am Unterricht liegt bei dem Jugendlichen. Oft haben sie auch keine Textbearbeitungsprogramme automatisch verfügbar oder es gibt auch Schwierigkeiten dabei, Mails zu schreiben. Das hängt unter anderem auch mit begrenzten Sprachkenntnissen zusammen. Und auch da fehlen Menschen, die übersetzen, die unterstützen, die nochmal erklären. Und damit sind wir beim vierten Kriterium, nämlich einem nicht hinreichenden personellen Unterstützungssystem. Egal, ob es um Familie oder andere Bezugspersonen geht, bei der Bewältigung der schulischen Aufgaben und der digitalen Zugangs- und Beteiligungsprobleme. Gerade jüngere geflüchtete Schülerinnen und Schüler, wie auch andere jüngere Schülerinnen und Schüler, brauchen eine enge Anleitung bei den Lernprozessen. Da werden die Eltern wichtig. Wenn aber die Eltern häufig kein oder nur wenig Deutsch sprechen und bei der Erarbeitung der Hausaufgaben nicht unterstützen können, sich vielleicht auch mit der Technik nicht auskennen und auch noch eine beengte Wohnsituation der Familie dazukommt, sind es sehr erschwerte Bedingungen und das Digitale löst das Problem nicht. Bei den unbegleiteten geflüchteten Jugendlichen sehen wir, dass ungeheure Selbstorganisationsfähigkeiten notwendig sind. Der Schule Bescheid geben, was alles nicht klappt. Ein Jugendlicher berichtet, dass er, als er umgezogen ist, erstmal kein Internet hatte, er hatte kein WLAN, hat viel an Unterrichtsstoff verpasst, konnte das dem Lehrer nicht rechtzeitig mitteilen und hat dann dreimal eine schlechte Note bekommen. Wir brauchen also in dem Zusammenhang eine stärkere Zusammenarbeit auch der Unterstützungssysteme Kinder- und Jugendhilfe und Schule, um mitzubekommen, wo klappt sozusagen auch etwas in diesem Zusammenhang nicht. Wir haben auch gesehen in unserem Projekt, dass zum Beispiel die Schule in einer Erstaufnahmeeinrichtung den Unterricht mangels digitaler Alternativen völlig eingestellt hat. Oder in anderen Schulen sind die geflüchteten Jugendlichen nur mit Aufgaben zum Bereich Deutschlernen versorgt worden. Andere Aufgaben haben sie nicht bekommen. Sie sind nicht weiter in den Regelunterricht einbezogen worden, sodass der Wiedereinstieg jetzt bei den Schulöffnungen für sie doppelt erschwert ist. Wir sehen auch in unseren Daten, dass die Bedeutung von institutionellen Kontakten, also von Personen wie Vormünder, wie Fachkräfte, wie Lehrkräfte, also Unterstützungsstrukturen, immens wichtig ist, um diese Bildungsteilhabe zu ermöglichen, um die mangelnde technische Ausstattung zu überbrücken, Medienkenntnisse zu vermitteln, aber auch zu begleiten und zu helfen bei der Selbstorganisation. Es gibt auch tolle Beispiele, wie zum Beispiel die Kooperation einer Schule und eines Jugendhilfeträgers unter dem Titel Digitale Schulwerkstatt 2.0, die flexible und alternative Betreuungs- und Beschulungsangebote entwickelt haben, mit flexiblen Formaten in Bezug auf Lernort, Lernzeit, Zusammensetzung der Lerngruppen, die aber auch eine starke Begleitung bedeuten und nicht nur das Umsetzen eines digitalen Formats. Es braucht also eine enge Zusammenarbeit zwischen auch Schule und Kinder- und Jugendhilfe. Das Digitale alleine kann es nicht schaffen. Es braucht zusätzliche Unterstützung, die all diese Teilhabeprobleme auch kompensiert und mit im Blick hat. Und diese Kompensation funktioniert eben nicht allein auf digitalem Weg. Das heißt, es geht darum, differenziert die Möglichkeiten und die Grenzen des Digitalen zu berücksichtigen und zu reflektieren, auf Trägerebene und auch auf der Ebene des fachlichen Handelns mit Digitalem, soweit es geht, zu unterstützen, aber auch zu sehen, wo die Grenzen und die Risiken oder Nebenwirkungen liegen.